Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Aus gegebenem Anlass mit einem kleinen Griff ins Archiv erinnern Sie sich an Alexis Tsipras, dieses Enfant terrible, das vor 4 Jahren auf einmal die europäische Bühne betrat und vor allem den damaligen deutschen Finanzminister immer wieder auf die Palme brachte.
Ich mache keine Vorhersagen. Bisher hat niemand verstanden, was die griechische Regierung eigentlich will. Herr Tsipras hat heute wieder erklärt, mit dem Sparprogramm ist endlich zu Ende sein. Sie bräuchten nur mehr Geld. Ja, wenn Sie jemanden finden...
Wolfgang Schäuble an die Adresse des Alexis Tsipras, das war im Sommer 2015. Was würde Wolfgang Schäuble heute sagen, Ulrike Kiro? Alexis, is over.
Ja, wahrscheinlich freut er sich, ja.
Ja, meinen Sie?
Also ich habe die 2015er Jahre auch noch gut in Erinnerung, Varoufakis, Tsipras und so weiter. Ja, also das konnte man ja auch, ich sag mal, aus feministischer Perspektive macht man sich auch seine Gedanken, wenn man so dieses Männerduell sich da anschaut. Ja, aber das nur als Fußnote. In der Tat hat mich der Wahlsieg, er war nicht überraschend, er war angekündigt, ja. Aber
der Wahlsieg ist, für die Konservativen.
Für die Konservativen, jetzt für die Neodemokratie, ja.
Man kann auch an dieser Stelle ergänzen, es geht wirklich unglaublich schnell in Griechenland. Der neue Premierminister Mitsotakis ist bereits vereidigt, vor wenigen Minuten vereidigt worden.
Also absolut. Und insofern waren das wohl so 4 Ausnahmejahre. Ja, also ich habe letztes Jahr tatsächlich den Tsipras mal erleben dürfen in Thessaloniki auf einer Konferenz, in Delphi auf einer Konferenz. Das war schon so ein Tausendsasser irgendwo. Ja, also ganz dynamisch und so weiter, muss ich jetzt sagen, aus der persönlichen Erfahrung raus. Ich würde auch nicht denken, wir müssen uns ja kurz daran erinnern, die Neodemokratie war 2015 auch im Erdboden. Ja, also die war nirgendwo. Also dieser im Grunde Sieg, das jetzt emporkommen nach diesen nur 5 Jahren sozialistischen Exkurs, wenn man es jetzt mal so bezeichnen möchte, ist schon relativ erstaunlich, aber Tsipras hat es wirklich auch nicht leicht. Ja.
Aber Sie sagen gerade sozialistischer Exkurs, ist ja die Frage, ob es das am Ende wirklich war.
Denn eben nicht.
Alexis
eben
Tsipras hat sich ja mit Händen und Füßen gewehrt, ein dramatisches Referendum gegen die Euro-Sparpolitik gemacht und auch deutlich gewonnen. Und am Ende hat er ja dann mehr oder minder das gemacht, was auch ein Wolfgang Schäuble wollte. Sparen, sparen, sparen.
Er kriegte das Memorandum of Understanding von der europäischen Troika wirklich, ich sag mal, wie eine Stopfkanzlei in den Hals gewirkt, ja. Und wir hatten ja vorher das Referendum Oxy, die Griechen wollten das nicht. Dann gab es diese ganzen Turbulenzen. Wir erinnern uns an den Juli 2015, wo das verhandelt wurde, Memorandum of Understanding, und wo der Krugman ja noch den Twitter-Post gemacht hat, this is a scoop, das ist ein Putsch im Grunde, ja. Und am Ende hatte Tsipras keine Wahl. Er ist angetreten mit einem, das lassen wir uns nicht gefallen, musste am Ende klein beigeben. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen, wofür er im Grunde den Preis bezahlt, ja.
Das war ja auch demokratietheoretisch. Ich spreche ja mit einer Professorin für Demokratieforschung, übrigens ja auch eine Anhängerin der Idee der Europäischen Republik. Vor diesem Hintergrund frage ich mich und frage ich Sie, war das eigentlich ein positives Beispiel dafür, dass Brüssel einfach mal direkt regiert hat und eine nationale Regierung, die es einfach nicht mehr hinbekommen hat, quasi in den Senkel gestellt hat? Oder war es eigentlich höchst problematisch, dass im Prinzip eine Art Expertokratie von oben diktiert hat, was passieren muss?
Naja, höchst problematisch. Ja. Also demokratietheoretisch gesehen ganz klar. Sie können ja nicht Kommissionsbeamte, die selber kein Mandat haben, die nicht gewählt werden, zusammen mit IWF-Leuten nach Griechenland schicken und die Gewerkschaften entmachten. Ja. Also das ist natürlich demokratietheoretisch wirklich ganz problematisch. Übrigens auch mit Blick auf Portugal können wir mal gerade vergleichen. Ja? Der portugiesische Gerichtshof hat ja teilweise Sachen, die die Troika veranlasst hat in Portugal, rückgängig gemacht, mit dem Argument, dass die Troika dafür kein Mandat hatte. Also sie können unter gegebenen Bedingungen in der EU, kann der lange Arm der europäischen Technokratie nicht durchregieren. Es sei denn, und da will ich ja hin mit der Diskussion um die Europäische Republik, es sei denn, wir parlamentarisieren die europäische Demokratie. Es sei denn, wir stellen die europäische Demokratie auf andere Füße. Es sei denn, der Bürger entscheidet. Sei denn, wir haben Gewaltenteilung in Europa und so weiter. Also wenn wir da hinkommen, ja, dann kann natürlich Brüssel in Anführungszeichen durchregieren. Ja, aber ja. So wie das war, war das ein
Tau. Hätte für die Menschen aber natürlich vor Ort keinen Unterschied gemacht, ob das jetzt die Troika entscheidet oder das Europäische Parlament.
Doch, das hätte einen Unterschied gemacht, ja, weil wenn wir eine volle Parlamentarisierung gehabt hätten, hätten die Griechen ja sozusagen mitentschieden, ja, und sie hätten eben nicht ein Memorandum of Understanding sozusagen in den Hals gestopft bekommen. Also das ist eben genau das meine ich, und deswegen hier zurück zu von der Leyen, was wir eben diskutiert haben. Wir diskutieren permanent ein Tauziehen zwischen einem Rat und Mitgliedstaaten, also zwischen europäischer Exekutivmacht und dem nationalen Interesse oder den nationalen Parlamenten. Das diskutieren wir, das nennt Habermas Exekutivföderalismus. Darauf ist meine Antwort. Wir beenden den Brüsseler Exekutivföderalismus und machen ein parlamentarisches, demokratisches Europa. Dann kann Europa auch regieren. Oder aber die Nationalstaaten sind in letzter Konsequenz der Souverän.
Ja. Wobei aber natürlich all das voraussetzt, dass man eine Mehrheitsentscheidung dann auch akzeptiert. Also ich meine, meine, auch in einem demokratisch-republikanisch verfassten Europa wären die Griechen mit ihren Interessen natürlich eine verschwindend kleine Minderheit gewesen.
Ja,
das heißt also, der europäische Steuerzahler, der dann sagt, ich gebe doch nicht hier mühsam erwirtschaftetes Geld aus für einen Schlendrian, ob das dann immer wirklich ökonomisch so berechtigt war, dieser Vorwurf, sei mal dahingestellt. Aber in dieser Wahrnehmung waren ja viele und sind viele.
Trotzdem würde es ja bedeuten, dass sie sozusagen die Abstimmung nicht mehr aggregieren in einem Staats- und Regierungschef, sondern dass sie einfach die Bürgerinnen und Bürger zusammen abstimmen lassen, nämlich alle Europäerinnen und Europäer. Und das hätten wir ja mal austesten können. Ja, es wäre ja gar nicht klar gewesen, ob sich in dieser Situation 2015 nicht eben Teile der europäischen Linken zum Beispiel mit den Griechen solidarisiert hätten. Ja? Also in einem parlamentarischen Verfahren. Das würde ich ja dann eben nicht mehr nur national mir angucken wollen.
Ist denn die Eurokrise eigentlich vorbei?
Na, ist sie natürlich nicht, ja. Also ist gerade ein spanischer Kollege hat gerade ein Buch herausgebracht auf Englisch, The End of German Euro Hegemony. Ja, klingt nicht so hübsch in deutschen Ohren, das Ende der deutschen Euro-Hegemonie. Aber heute auch ein Interview des Leiters des Kieler Instituts für Weltwirtschaft in der Neuen Züricher Zeitung, der auch sagt, beim Euro, am institutionellen Gebälk sozusagen, gibt es noch massiv Arbeit, Bankenunion und so weiter. Nein, die Euro-Krise ist nicht vorbei. Wir haben das Gröbste vielleicht hinter uns, aber noch sind die institutionellen Strukturen, die wir jetzt gesagt haben, die müssen wir jetzt haben. Ja, Einlagensicherung, Rekapitalisierung der Banken und so weiter. Das muss noch passieren. Die Baustelle ist immer noch offen und es muss weitergearbeitet werden.